Wie verköstigst du dein Essen? Was machst du, dass all diese Spurenelemente, diese Ballaststoffe, diese Vitamine auch wirklich bei dir ankommen? Das gibt so die alte Regel, 30 Mal kauen, bevor du schluckst, oder? Wie verköstigst du das Wort Gottes? Wenn du im Wort Gottes liest, wie verköstigst du das, damit die geistlichen Vitamine, die geistlichen Ballaststoffe und so wirklich etwas mit deinem Leben machen? Wie machst du das? Das ist eine rhetorische Frage, ihr müsst nur für euch eine Antwort suchen. Was mich total gefreut hat, Martin hat ja diesen Kurs gemacht, Bible Journaling, wo man in die Bibel hineinmalt, und da war auch Magdalena dabei, Magdalena Denzer, und sie hat dann später bei einer Rückmeldung geschrieben, dass sie es schwierig fand, bis anhin schwierig fand, einen Zugang zur Bibel zu finden. Aber jetzt mit dem Zeichnen, dass ihr da, ich sag's mal in meinen Worten, da gehen ihr wirklich Welten auf. Okay, eine Möglichkeit. Wer sowas mal sehen will, geht auf die Webseite, geht zu Martin und schaut euch das an. Eine andere Möglichkeit ist Kontemplation, oder? Das ist ja klar, dass ihr alle wisst, was das ist. Es ist eigentlich ein älteres Wort aus der Kirchengeschichte und heißt nichts anderes als konzentriertes Nachdenken und geistliche Versenkung. Also nicht Schiffli versenken, sondern geistliche Versenkung. Es ist ganz nahe an Meditation, oder? Also du nimmst dir Zeit, du nimmst dir Raum und du bleibst bei irgendetwas stehen und vertiefst es und lässt es auf dich wirken. Mit was ich schon gute Erfahrungen gemacht habe, ist Abschreiben. Einen ganzen Brief abschreiben, ein Kapitel abschreiben. Da wird dein Leben völlig entschleunigt, oder? Du kannst nicht so schnell schreiben, wie du denkst und liest. Und dann fängt das Wort auf eine ganz andere Art und Weise an, zu dir zu sprechen. Aber meine letzte Erfahrung ist, seit Januar dieses Jahres lerne ich Biblisch-Hebräisch. Und da geht's wie bei jeder Sprache darum, du musst die Satzteile kennenlernen, oder? Wenn da ein Satz ist oder ein Bibelvers, was ist da alles drin? Das Subjekt, das Objekt, die Adjektive, was ist überhaupt ein Satz und so? Und ich nehme euch kurz mit in zwei Verse, möchte mit euch das kurz anschauen. Der erste Vers ist aus Epheser 5,2. Da sagt der Paulus, und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer für Gott zu einem angenehmen Geruch. Das kann man sogar lesen, sehr schön. Okay, eine kleine Aufgabe für euch. Überlegt euch das, ihr müsst nicht nach vorne rufen, überlegt euch, was ist die Hauptaussage in diesem Vers? Was ist die Hauptaussage? Und was ist einfach Beigemüse, Zugabe, Erklärung, Erläuterung und so weiter? Okay, was denkt ihr? Mach es gleich wie Jesus. Wandelt in der Liebe.
Liebe ist Hingabe.
Okay, die Hauptaussage ist, wandelt in der Liebe. Und alles andere ist Erklärung und Illustration, oder? Wenn ich Bibelverse auswendig lerne, dann hilft mir das enorm, zu sagen, was ist genau der Punkt? Um was geht's? Über was wird etwas gesagt? Was wird wie illustriert? Wandelt in der Liebe. Das ist eine alte Formulierung, wandeln, wir kennen es von Schlafwandeln, damit hat es natürlich nichts zu tun. Andere Übersetzungen schreiben, euer ganzes Leben soll von Liebe bestimmt sein. Oder alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Also das ist die Hauptaussage. Und dann kommt ein Vergleich. Gleich wie Christus uns geliebt hat. Wer sagt uns denn, wie man richtig in Liebe wandelt? Das kann ja nur unser Jesus, oder? Wir schauen auf Jesus und schauen, okay, wie hat denn der das gemacht? Wir brauchen einen Vergleich, wir brauchen eine Orientierung. Und diese Worte, gleich wie Christus uns geliebt hat, das ist der Vergleich. Und dann kommt eigentlich eine Illustration. Dann wird wie ausgeführt, wie dieser Jesus das gemacht hat. Und das, ich nehme da gleich den ganzen Rest von diesem Bibelvers. Jesus hat das so gemacht, indem er sich selbst für uns hingegeben hat. Also wandelt in Liebe, das ist der Punkt. Gleich wie Christus, der Vergleich. Und dann die Illustration, er hat sich für uns hingegeben. Seine Art, Liebe zu zeigen, war Hingabe, Opfer für Gott zu einem angenehmen Geruch. Ich denke, in der Welt, da besteht Liebe vor allem aus guten Gefühlen. Da müsst ihr nur mal schauen, bei den Liedern, die gesungen werden, da ist von Liebeskummer, Liebesschmerz, Liebesträume und so, ganz stark mit Gefühlen verbunden. Oft ist die Liebe, ist sie auch, gibt so einen Eigennutz. Immer eine Berechnung, eine Frage, was kriege ich dafür, wenn ich liebe? Der Eigennutz steckt dort oft drinnen. Berechnen, was kriege ich dafür? Aber die Liebe im Reich Gottes geht weit über das hinaus. Das sind auch ganz starke Gefühle. Und wenn ihr die Geschichten von Jesus lest, er war traurig, es hat ihm den Magen umgedreht, es wird beschrieben, dass er barmherzig war. Das sind auch ganz starke Gefühle. Aber im Kern der Liebe stehen eigentlich immer gute Entscheidungen. Gute Entscheidung. Was ist, wenn deine Gefühle im Keller sind? Für irgendjemanden ist dann der Ofen aus? In der Welt ist es oft so, aber im Reich Gottes nicht, weil da geht es viel, viel weiter. Sich entscheiden für Selbstaufgabe, für Verzicht und Opfer um des anderen willen, wenn es nötig ist. Das ist der High Level von der Liebe im Reich Gottes, gelebt und illustriert von Jesus. Und da wird es dann schwierig, ihr kennt das vielleicht auch. Bin ich bereit, auf etwas zu verzichten, was mir wertvoll ist, aus Liebe zu jemandem anderen? Nehme ich diese Gefühle von Verlust auf mich, dieses Vakuum, wenn ich selber nicht auf meine Rechnung komme, bin ich dann bereit, darüber hinauszugehen? Bin ich bereit, ein Opfer zu bringen, etwas herzugeben, was mir selber wichtig und wertvoll ist? Göttliche Liebe, und das ist ja unser Maßstab, sie liebt, auch wenn sie nicht zurückgeliebt wird. Das ist wirklich, das ist hohe Schule von Liebe. Gott liebt, auch wenn keine Reaktion darauf erfolgt. Also wenn ich jemandem etwas zuliebe tue, dann erwarte ich zumindestens ein strahlendes Gesicht, vielleicht Dankbarkeit, dass diese Person von nun an gut über mich denkt, oder? Das ist völlig menschlich, ist völlig normal. Bei Jesus ist das so ganz anders. Er liebt, auch wenn es kein Echo gibt. Er geht den Menschen nach, auch wenn sie nicht gleich reagieren. Und das ist nur möglich unter der Kraftwirkung vom Heiligen Geist. Also wenn du Liebe anstrengend findest, wenn du diese Art von Liebe anstrengend findest, dann kann es sein, dass du es aus eigener Kraft versuchst. Für übernatürliche Dinge und für Dinge im Reich Gottes, da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes und sonst läuft überhaupt nichts. Aber dann können wir im wahrsten Sinne des Wortes über uns hinauswachsen. Und Jesus liebt uns ja nicht wegen der vermeintlichen Vorteile. Genau, das ist ein Konzentrationsmoment, oder? Erinnert ihr euch? Da geht eine Türe auf und alle gucken. Hallo, hallo. Okay, gut. Jesus liebt uns nicht, weil er durch uns irgendeinen Vorteil erfahren würde. Er liebt uns sogar trotz aller Schmerzen, die wir ihm bereiten. So wie Kindern manchmal ihren Eltern auch Schmerzen bereiten. Er liebt uns uneigennützig. Und vielleicht befindest du dich selber in einer Situation, wo du herausgefordert bist und du merkst, jetzt kommt so ein Moment, wo du dich entscheiden musst, willst du auf etwas verzichten, willst du etwas hergeben, aus Liebe zum anderen. kostet dich diese Beziehung etwas. Wenn man verliebt ist, ist das überhaupt kein Problem. Wenn man verliebt ist, dann macht man sowieso alles, was die Frau will. Oder? Stimmt doch. Okay. Später dann, etwas später, vielleicht etwas viel später, dann verflüchtigt sich das wie ein Morgennebel, oder? Plötzlich merkst du auch in einer Ehe, dass da was Berechnendes reinkommt, dass man nicht mehr so die Frau auf den Händen trägt, dass man in der Gefahr steht, für sich selber zu schauen und zu berechnen, wo ist die Grenze und so. Wo bin ich bereit, wirklich diesem Jesus nachzueifern? Wo bin ich bereit, etwas aufzugeben, auf etwas zu verzichten, ein Öpferli zu bringen aus Liebe zum Nächsten? Ich denke, das geht uns gegen den Strich. Rein menschlich gesehen geht uns das völlig gegen den Strich. Und das ist auch so eine Botschaft oder diese Worte von Opfer oder von Jesus, dass er sich hingegeben hat. Dass diese Art von Evangelium, das haben wir nicht so gerne, oder? Wir haben lieber so locker-flocker-Dinge. Kommt alles gut rüber, kommt alles gut rein, kostet mich nichts, kann nur absahnen und so. Aber wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann spielt dort noch andere Dinge eine entscheidende Rolle. Also wandelt in der Liebe, das ist die Hauptaussage, gleich wie Christus uns geliebt hat und wie hat er das gezeigt, sich selbst gegeben als Gabe und Opfer für Gott zu einem angenehmen Geruch. Und ein nächstes Wort ist aus 1. Petrus 4. Machen wir auch diese kleine Übung wieder. Was denkst du, was die Hauptaussage ist in diesem Vers? Okay. Andere Ideen? Hauptaussage? Wenn man an diesem Satz alles abschneidet, was Erklärung und Illustration und so ist, was bleibt? Welche Worte bleiben? Okay. Habt Liebe. Habt Liebe ist die kürzeste Form, die kürzeste Kernaussage aus diesem Vers. Habt Liebe. Und das ist ja speziell der Petrus. Ich nehme an, er hat das Christen geschrieben, oder? Können wir nicht einfach davon ausgehen, dass wir das haben? Bea, hast du Liebe? Muss ich nichts sagen? Hans, hast du Liebe? Wenn du würdest fragen, hast du einen Nathel? Ja, habe ich. Hast du Schlüssel? Ja, habe ich. Hast du Geld? Ja, habe ich. Nicht dabei. Hast du Liebe? Also man kann wissen, ob man etwas hat oder ob man es nicht hat. Die Frage ist noch, wie viel habe ich davon, oder? Die ganz, ganz Selbstkritischen denken, ja, ich habe erst Liebe, wenn es bei 80% ist. Das ist die Hauptaussage. Habt Liebe. Er sagt ihnen das. Einmal sagt er, ich wiederhole euch Dinge, zum sie euch wieder ins Gedächtnis rufen. Und das ist sowas. Habt Liebe. Habt Liebe. Und dann kommt die Priorität, oder? Er sagt, vor allem habt Liebe. Also wir tun ja so viele Dinge, oder? Wir haben Geistesgaben, wir sind sozial, wir dienen, wir kommen in den Gottesdienst, wir machen vielleicht Stille. Alle diese Dinge, die machen wir ja. Und du kannst die so hinstellen und dann heißt es aber vor allem habt Liebe. Das ist alles okay, das ist alles super, aber vor allem habt Liebe. Ihr kennt ja das, die Kinder kommen nach Hause, oh Mami, kann ich spielen gehen? Das sagt sie dann, zuerst machst du die Aufgaben, zuerst machst du die Hausaufgaben. Vor allem anderen räumst du den Geschirrspüler aus und machst du dies und das, oder? Und so sagt er, vor allem anderen habt Liebe. Und dann kommt eine Beschreibung, als nächstes, wie die Liebe sein soll. Das ist die Frage der Qualität. Sie soll anhaltend sein. Also die Liebe ist nicht nur ein Feuerwerk, nicht nur eine vorübergehende Erscheinung, sondern er sagt, habt Liebe. Und diese Art von Liebe soll anhaltend sein. Andere Übersetzungen sagen da, beständig oder nicht nachlassen. Schaut, dass eure Liebe, die ihr habt, dass die nicht nachlässt. Hört nicht auf damit. Seid beharrlich. Seid beharrlich. Habt Liebe und die soll beharrlich sein. Also nicht so schnell aufgeben. Und je nachdem, mit wem du es zu tun hast, ist das gar nicht so einfach, oder? Wir alle kennen schwierige Menschen. Die einen wünschen wir auf den Mond. Im besten Fall beten wir für sie. Das ist sowieso eine gute Reaktion. Vielleicht hast du jemanden vor Augen, gleich jetzt, der dir immer wieder Mühe bereitet. Du kannst dich von dieser Person entfernen, sie meiden, oder du kannst versuchen, diesem Jesus nachzueifern und sagen, na, wie hat der das schon wieder gemacht? Wie hat der das schon wieder gemacht? Okay, nicht nachlassen, trotzdem lieben, Heiliger Geist, gib mir die Kraft, dass ich auf einer völlig anderen Ebene das leben kann. Und dann kommt der Wirkungsort. Also wir haben, dass das vor allem kommt. Wir sollen Liebe haben und wir haben gehört, wie sie sein soll. Und jetzt kommt der Wirkungskreis. Das heißt untereinander. Diese Art von Liebe sollen wir untereinander haben. Und das heißt nicht der Welt gegenüber in diesem Vers, oder? Das ist doch spannend. Untereinander habt diese Art von Liebe, die nicht aufgibt. Jesus gibt dich auch nie auf, auch wenn du ihn aufgibst. Er gibt dich nie auf. Aber spürt ihr, wie das zieht, wie das in unserem Fleisch zieht, oder? Wir sollen anhaltend Menschen lieben, die uns Mühe bereiten. Wir sollen sie nicht aufgeben, nicht streichen aus unserem Sichtfeld und so. Und dann wird noch etwas darüber gesagt, was diese Liebe unter anderem auch macht. Das heißt, sie bedeckt eine Menge von Sünden. Und ich bin überzeugt, einige von euch haben sich auch schon gefragt, was das soll, oder? Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das heißt, die Margrit klaut Geld in der Cafeteria-Kasse zum Beispiel, oder? Das ist ja unglaublich. Und dann sehe ich das und sag, okay, Margrit, ich verrate dich nicht, oder? Also, ist das damit gemeint? Die Liebe? Ich reagiere in Liebe und sage, okay, lass uns das für uns anschauen und so. Eigentlich ist es so, dass jede Art von Sünde angesprochen werden muss. Wenn du jemanden siehst, und dafür gibt es viele biblische Belege, wenn du jemanden siehst, der wirklich ab dem Karren gefallen ist, der in Sünde lebt oder so, dann haben wir alle und nicht nur der Seelsorger, der Pastor oder irgendwer, haben gegenüber eine Verantwortung, weil Gott sagt, ihr seid Familie. Ihr seid Familie. Lasst nichts anstehen. Also Dinge ansprechen und dann kommt die Vergebung dazu und dann soll das bedeckt werden, dieses Ereignis. Das ist scheinbar, habe ich aus einem Kommentar damit gemeint. Liebe macht dann keine Vorwürfe mehr. Gibt's viel in Ehen, gibt's das. Also der Mann ist völlig daneben, dann reagiert die Frau und sie versöhnen sich. Und das nächste Mal, wenn wieder sowas ist, sagt die Frau, ja und schon letztes Mal hast du das und das und das, oder? Bedecken wäre, hey, das lassen wir ruhen. Das lassen wir ruhen. Ihr kennt ja das Wort, wo es heißt, ihr seid das Licht der Welt. Und man stellt eine Lampe auf einen Ständer, damit es allen leuchtet. Aber mit den vergebenen Sünden macht man eben genau das nicht. Aber es gibt Leute, die das lieben. Für die ist das so etwas wie ein Sport, oder? News, hast du schon gehört, der und die haben wieder. Okay, die Liebe schützt eigentlich, sie deckt eine Menge von Sünden zu, sie rechnet sie nicht mehr an, sie bringt sie nicht mehr auf den Tisch, sie macht sie nicht mehr zum Tagesgespräch. Und das schützt mich. Und das empfinde ich als Liebe, oder? Da noch einmal eine Schlussfrage. Hast du jemanden, wo es wirklich darum geht, die Liebe auf einen höheren Level zu bringen? Gibt es jemanden, dass du merkst, okay, genau, ich habe so jemanden, aha, den sollte ich jetzt also beharrlich, anhaltend und beständig lieben, den sollte ich jetzt nicht aufgeben, oder? Hast du so jemanden in deinem Leben? Wenn ja, dann hast du einen super Workshop. Du kannst in eine Bibelschule gehen und weiß nicht was alles besuchen und lesen, aber solche Situationen, wenn wir keine Menschen haben, die uns nicht mögen, wie sollen wir dann lernen zu lieben, oder? Sind das Geschenke Gottes? Sind das seine Gratislektionen? Hast du irgend so jemanden? Da möchte ich dich ermutigen, in den nächsten Stunden oder Tagen das nochmal für dich zu repetieren und überlegen, okay, wie sieht dann in dieser Situation beharrliche Liebe aus? Wie sieht anhaltende Liebe aus? Gut, diese zwei Verse in vier Worten, habt Liebe, wandelt in Liebe. Das ist die ganze Zusammenfassung. Okay, vielleicht war das für den einen oder anderen eine Inspiration, wie man das Wort Gottes verköstigen kann. Vielleicht musst du auch googeln, wie das geht mit dem ganzen Satzbau und diesen Dingen und so. Aber ich finde es echt spannend. Und das möchte ich euch einfach mitgeben für diese Wochen, wo wir uns nicht sehen, für in die Sommerpause. Und dann freuen wir uns wieder, wenn wir dann im August wieder den ganzen Laden hochfahren. Ja.